Deutsche Welle. Studi DW.
Eine 1, eine 2, eine 5 und eine 6. Jetzt habe ich nur einmal gewürfelt. Wenn ich das jetzt sehr, sehr oft wiederhole, und ich meine damit wirklich richtig oft, dann könnte ich jetzt ein Phänomen beobachten.
Wenn ich einen Würfel sehr oft würfle, werde ich feststellen, dass jede Zahl ungefähr gleich häufig vorkommt.
Das behauptet Bernd Gietzek, Wirtschaftsmathematiker an der International School of Management in Frankfurt. Da kommt nämlich die Wahrscheinlichkeitsrechnung ins Spiel.
Würfle ich einen Würfel nur in einer geringen Anzahl, kann es sein, dass zum Beispiel mal viele Sechsen vorkommen.
Um eine zuverlässige Prognose für die Zukunft hinzubekommen, muss man also ganz, ganz oft würfeln. Klingt nach Mathematik, ist deshalb langweilig, geschenkt. Man kann das nämlich auf vieles andere übertragen. Auf Fußballprognosen zum Beispiel, jetzt zur FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Genau das machen wir nachher im Interview mit Bernd Gietzek. Das ist aber nicht alles. Hier geht's heute nicht nur um W wie Würfeln oder F wie Fußball, sondern auch um D wie Daumen hoch. Die Humboldt-Stipendiaten stellen dem Hochschulstandort Deutschland ein gutes Zeugnis aus. Es geht um G wie grüne Summer Schools. In Berlin tüftelten Jungwissenschaftler an Konzepten für eine internationale Energiewende. Es geht um H wie Handapparat, unser Hochschul-ABC rund um Campus-Kuriositäten. Und es geht um P wie politische Umwälzungen im arabischen Raum. Damit haben sich nämlich Politikstudenten an einem speziellen Studientag in Berlin beschäftigt. Der sogenannte Humboldt-Professor ist quasi das Sahnehäubchen aller Humboldt-Stipendienprogramme. Wer Humboldt-Prof wird, bekommt zwischen 3,5 und 5 Millionen Euro für seine Forschung. Ein satter Betrag. Und damit kann man finanziell sorgenfrei an deutschen Unis arbeiten. Doch die Humboldt-Professur ist nur ein kleiner, aber feiner Ausschnitt aus der Zahl der Stipendien, die die Alexander-von-Humboldt-Stiftung bietet. Insgesamt ermöglicht die Stiftung mehr als 2000 Forscherinnen und Forschern aus aller Welt und allen Fachgebieten einen Aufenthalt von bis zu 2 Jahren in Deutschland. Die Erfahrungen, die die Forscherinnen und Forscher dabei machen, sind überwiegend gut. Das belegt die Studie Deutschland im Blick 2010, die die Humboldt-Stiftung jetzt herausgegeben hat. 1700 Stipendiaten wurden dafür zu ihren Erfahrungen in Deutschland befragt. Auf der Jahrestagung, zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Christian Wulff gekommen waren, hat meine Kollegin Silke Bartlik mit Humboldt-Stipendiaten über ihre Eindrücke von Deutschland gesprochen.
Ich fühle mich sehr wohl, ich war immer willkommen.
Ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt, Deutsche und all die Kollegen aus anderen Ländern. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Es ist ein Privileg, hier zu sein.
Wir haben die ganze Zeit hier genossen. Das einzige Problem, das wir hatten, war der Winter.
Gut klingt das und ähnlich positiv wie diese jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Kenia, Brasilien, Rumänien und dem Senegal blicken die allermeisten Humboldt-Stipendiaten auf ihren Forschungsaufenthalt in Deutschland zurück. Denn, sagt Georg Scholl, der Pressesprecher der Stiftung,
wir haben in den letzten 4 Jahren rund 2000 Stipendiaten befragt und die ganz überwiegende Mehrheit, über 90%, ziehen ein positives Fazit, möchten auf alle Fälle gerne wiederkommen, möchten gerne mit ihrem Kooperationspartner hier in Deutschland auch wieder zusammenarbeiten oder mit anderen Kollegen in Deutschland. Also für den Forschungsstandort gibt es ein sehr positives Feedback.
Von Forschern der Spitzenklasse. Schließlich wird in die Humboldt-Familie nur aufgenommen, wer exzellente wissenschaftliche Leistungen nachweisen kann. Dann aber genießen Postdocs ebenso wie erfahrene Wissenschaftler eine Reihe exquisiter Privilegien. Dazu gehören die individuelle Betreuung während des Aufenthaltes in Deutschland, Kooperationen mit Fachkollegen vor Ort und vor allem der internationale Dialog. Dem Alumni-Netzwerk der Alexander-von-Humboldt-Stiftung gehören nämlich über 24.000 eng mit Deutschland verbundene Forscher und Forscherinnen aller Disziplinen an. Und zwar in mehr als 130 Ländern weltweit.
Ich glaube, dass dieses Stipendium für meine Karriere sehr wichtig ist, um Türen zu öffnen, um Kontakte zu knüpfen. Ja, es ist sehr wichtig.
Ist Carolina Kehrig, eine Astrophysikerin aus Brasilien, überzeugt. Und Mario Barros, ebenfalls brasilianischer Physiker, freut sich über die Möglichkeit, in Deutschland neue wissenschaftliche Wege gehen zu können.
Ich habe jetzt die Möglichkeit, Experimente und Dinge zu machen, die in Brasilien nicht möglich sind. Ich lerne viel Und ich denke, dass ich das, was ich jetzt lerne, meinen brasilianischen Kollegen später beibringen kann. So kann unsere Arbeit in Brasilien wachsen.
Die allermeisten Stipendiaten wissen Ausstattung und Atmosphäre der deutschen Forschungsinstitute zu schätzen. Darüber hinaus genießen sie den Alltag. Und auch wenn manches Lob wohl der Höflichkeit geschuldet ist, die Begeisterung für Deutschland, seine Menschen, die Kultur, die gute Luft scheinen groß zu sein. Wir kommen wieder, sagen denn auch viele. Die Kinder des nigerianischen Literaturwissenschaftlers Sule Emanuel Egya möchten am liebsten gar nicht weg. Sie haben sich bestens eingelebt und innerhalb eines Jahres
hier Deutsch gelernt.
Und zwar richtig gut. Im Gegensatz zu ihren Eltern und zu vielen anderen Stipendiaten, die vorzugsweise Englisch sprechen. Die Wissenschaftssprache Nummer 1, die das Deutsche selbst in den Geisteswissenschaften zunehmend verdrängt. Die Humboldt-Stiftung mag das nicht hinnehmen und will den Erwerb der deutschen Sprache künftig stärker fördern. Gute Idee, sagt die Brasilianerin Carolina Kehrich, die wegen ihrer fehlenden Deutschkenntnisse immer wieder mal an Grenzen gestoßen ist.
Wenn ich zum Beispiel ein Problem wegen meiner Wohnung lösen muss, dann muss ich um Hilfe bitten. Ich muss meine deutschen Freunde fragen, ob sie mir helfen. Deshalb empfehle ich, dass man schon etwas Deutsch lernt, bevor man nach Deutschland kommt.
Cum laude.
Asta.
BAföG.
Esti.
Mensa.
Campus.
Das Hochschul-ABC.
Heute mit H wie Handapparat. Das ist eine Vokabel, die ich den Humboldt-Stipendiaten unbedingt ans Herz legen würde beim Deutschlernen. Ich finde ja persönlich, dieses Wort spielt in derselben Liga mit wie Begriffe wie zum Beispiel Bodenbelag oder Übergangsjacke. Ziemlich altbacken und freigegeben für Interpretationen. Marlies Schaum hat sich auf so ein Interpretationsspiel eingelassen. Für den Handapparat.
So, der Herr, hier haben wir Ihnen einen schönen Handapparat gebaut. Als Ersatz für Ihre alte Hand. Jetzt läuft alles wieder wie geschmiert.
Ach, vielen Dank.
Ein Handapparat. Wirklich? Vielleicht doch eher das hier?
Praktisch und günstig und top aktuell. Der Handapparat. Leicht zu bedienen und überall einsetzbar, der Apparat mit dem Handantrieb. Einfach kurbeln und schon produzieren Sie Ihre eigene Energie.
Nun, auch nicht ganz. Der wahre Handapparat ist wesentlich unspektakulärer. Da, wo er ist, ist es ganz leise. Er wird gut bewacht. Er kann unterschiedlich groß sein. Er steht in einem Regal und besteht aus vielen Einzelteilen, nämlich Büchern. Es können unterschiedlich viele Bücher sein, doch sie stehen nicht in einem Kasten oder Apparat oder so, sondern einfach im Regal, nebeneinander auf einem Regalbrett. Das Besondere daran ist, diese Bücher wurden von einem Professor ausgewählt. Das hört sich elitär an, ist es aber nicht wirklich, denn die Bücher, die ein Professor aussucht und als sogenannten Handapparat zusammenstellt, sind die wissenschaftliche Grundlage für eines seiner Seminare oder seine Vorlesung. Alle Studenten, die das Seminar oder die Vorlesung besuchen, können auf diese Literaturauswahl zurückgreifen, um Themen noch einmal nachzulesen oder sich vorzubereiten. Aber sie können die Bücher nur in der Bibliothek lesen oder kopieren, denn ausleihen darf man die Bücher aus einem Handapparat nicht, damit eben alle Studenten die gleichen Chancen haben. Für den Professor hat solch ein Handapparat auch Vorteile. Wenn Studenten mit der Ausrede kommen, sie hätten sich nicht vorbereiten können, da sie zum Thema keine Literatur gefunden hätten, weiß er, dass das auf jeden Fall eine Lüge ist. Aber warum solch eine Literaturauswahl jetzt Handapparat heißt? Eine richtig plausible Erklärung gibt es dafür nicht. Vielleicht, weil es die Apparatur des Wissens ist, die man mit der Hand bedienen kann? Eine schlappe Vermutung. Aber Hauptsache, Sie wissen jetzt, was ein Handapparat ist.
Aha.
Und von diesem Handapparat an deutschen Hochschulen zu Kim Kulich im Frauenfußball. Das ist wirklich ein großer Themensprung. Oder sollte ich besser sagen, ein langer Pass, denn Deutschland ist ja mal wieder im Fußballfieber. Derzeit kämpfen hierzulande die besten Fußballerinnen der Welt um den WM-Titel. Und für die deutsche Mannschaft ist Kim Kulich bei der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft ganz vorne mit dabei. Die Mittelfeldspielerin ist zwar erst 21 Jahre alt, aber sie gehört schon jetzt zum festen Stamm der Nationalmannschaft. In der letzten Ausgabe von Studie DW haben wir ja schon Celia Okoyinu Dambabi vorgestellt, Studentin der Kulturwissenschaften und WM-Botschafterin. Heute schauen wir nochmal auf die WM. Wir stellen Kim Kulich vor und wir schauen auf ihre rein rechnerischen Chancen, mit ihrem Team den Pokal zu holen.
Studie DW. Schwerpunkt.
Im vergangenen Jahr hat die Schwäbin Kim Kulich in Heidelberg Abi gemacht. Jetzt studiert sie Sportmanagement. Und dass sie in diesen Tagen vor allem Fußball spielt, daran sind die Jungs schuld.
Reiten oder Ballett hatten bei Kim Kulich nicht wirklich eine Chance. Ein typisches Mädchen war die heute 21-Jährige nie.
Ich hatte immer Jungs als Freunde in der Grundschule, habe nie was mit den Mädels gemacht. Und so kam das dann dazu. Die haben mich dann einfach mal mitgenommen ins Training und so bin ich dann zum Fußball gekommen.
Und letztlich auch geblieben. Zum Glück für den deutschen Frauenfußball, denn Kulich zählt zu den größten Talenten und Hoffnungsträgerinnen. Mit 18 wagte sie den Sprung in die erste Liga. Vom Zweitligisten VfL Sindelfingen wechselte sie zum Hamburger SV.
Ich wollte zu einer Mannschaft, wo ich eben die Möglichkeit hatte, immer zu spielen, anders zu trainieren, mehr zu trainieren. Hier sind ja super Möglichkeiten gewesen, auch das dann mit der Schule schlussendlich zu verbinden. Ich habe mich wohlgefühlt hier in der Mannschaft und habe mich bestmöglich weiterentwickelt.
Dadurch gelang der Stürmerin auch der Sprung in die A-Nationalmannschaft, mit der sie 2009 die Europameisterschaft gewann. Fast schon nebenbei holte sie ein Jahr später mit der U20 den WM-Titel. Kim Kulichs bisherige Karriere ging immer steil nach oben. Wo so manch einer vielleicht abhebt, ist sie bodenständig geblieben. Deshalb rechnet es ihr Hamburger Trainer Achim Pfeifel auch hoch an, dass sie
nie einen Star hat raus hängen lassen hier, sondern sich da immer total untergeordnet hat und in Dienst der Mannschaft gestellt hat. Auch deshalb ist es natürlich dann ein Verlust für uns auch. Ja.
Ein Verlust, weil Kim Kulich nach der Weltmeisterschaft den nächsten Karriereschritt macht und zum Topclub 1. FFC Frankfurt wechselt. Vorher aber möchte die Stürmerin bei der WM im eigenen Land natürlich am liebsten das Maximum erreichen.
Von jeder einzelnen Spielerin, die für Deutschland spielt, kann es nur ein Ziel geben, den Titel. Und den wollen wir hier behalten und wollen da ein richtiges Fußballfest draus machen, das eben auch in Zukunft noch mehr Menschen zu uns in die Stadien kommen.
Kim Kulich will den Frauenfußball nach vorne bringen. Thorsten Ahles hat sie uns vorgestellt. Es kann also nur ein einziges Ziel geben, sagt Kim Kulich, den Titel natürlich. Aber wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass ihr Team den Titel auch bekommt? Ziemlich wahrscheinlich, sagt Bernd Gietzek. Bernd Gietzek ist Wirtschaftsmathematiker an der International School of Management in Frankfurt am Main. Andere verbinden Fußball mit Herz und mit Leidenschaft. Für Bernd Gietzek ist Fußball aber auch Köpfchen und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Herr Gietzek, das müssen Sie uns erklären.
Wir haben im Rahmen unserer Untersuchung natürlich die letzten Turniere untersucht. Wir haben die Spiele untersucht in der ganzen Vorbereitung und haben dabei festgestellt, dass Deutschland eine recht hohe Siegwahrscheinlichkeit hat, die bei ca. 70% liegt.
70%, das klingt vielversprechend, aber wie berechnet man das denn genau? Vielleicht könnten Sie das mal für viele Nicht-Mathematiker verständlich erklären.
Es geht darum, dass man Häufigkeiten misst in der Vergangenheit. Dafür ist es umso besser, je größer die Stichprobe ist. Das heißt, vergleichen wir das mit einem Würfel. Wenn ich einen Würfel sehr oft würfle, werde ich feststellen, dass jede Zahl ungefähr gleich häufig vorkommt. Würfle ich einen Würfel nur in einer geringen Anzahl, kann es sein, dass zum Beispiel mal viele Sechsen vorkommen. Und ähnlich ist das hier. Wir brauchen also sehr viele Spiele. Wir haben sehr viele Spiele untersucht und haben dann halt einfach gemessen, wie oft kamen bestimmte Ergebnisse vor, wie oft kamen Siege vor, wie oft kamen Unentschieden vor.
Wie weit sind Sie denn da zurückgegangen mit den Berechnungen? Also haben Sie sich nur die letzten Monate angeguckt, die letzten Jahre? Wie weit sind Sie da zurückgegangen?
Wir sind so weit zurückgegangen, wie es ging. Das heißt, im Damenfußball war die erste Weltmeisterschaft 1991. Also haben wir untersucht die Turniere 91, 95, 99, 2003 und 2007.
Mussten Sie denn in den letzten Tagen noch mal einige der Prognosen angleichen bzw. korrigieren?
Das können wir aus statistischer Sicht an sich nicht machen, sondern wir haben auf Basis der Vergangenheitsdaten diese Untersuchungen gemacht. Die sind damit abgeschlossen. Natürlich hilft uns jedes weitere Ergebnis und damit eine Erhöhung des Umfangs unserer Untersuchung, die Aussagen noch besser zu machen. Aber wir haben jetzt in dem Sinne nicht Ergebnisse korrigiert, nur weil vielleicht das ein oder andere Spiel der deutschen Mannschaft nicht dem entsprach, was wir erwartet hatten.
Ihr Tipp ist ja auch, dass gerade Frauen besonders viele Tore schießen. Wie kommen Sie denn darauf?
Wir haben in den 148 Spielen, die wir in diesen Fußball-Weltmeisterschaften der Damen bis jetzt hatten, einen Tordurchschnitt von 3,8 Toren. Und das ist überdurchschnittlich viel im Vergleich zu der Sportart, die die Männer betreiben.
Sie arbeiten eigentlich ja als Wirtschaftsmathematiker an der Hochschule in Frankfurt, an der International School of Management. Sind Sie da nicht ausgelastet oder warum stellen Sie diese ganzen Berechnungen an?
Ich denke schon, dass ich mit meinem Beruf ausgelastet bin. Es geht aber einfach darum, wie man den Beruf interessanter machen kann. Zum einen für mich als Dozent, zum anderen natürlich insbesondere für meine Studenten. Und das ist der Hauptgrund, warum ich versuche, die Statistik nicht nur als bloße Wissenschaft darzustellen, sondern so darzustellen, dass man einfach begreift, wovon ich spreche.
Bei Ihnen findet jetzt demnächst im August, also an den verschiedenen Standorten der Hochschule, auch ein Schnupperstudium statt für Oberstufenschülerinnen und Schüler. Wie wollen Sie die dafür gewinnen? Dann ist ja die WM schon vorbei. Also wie wollen Sie die für den Studiengang, für die Studiengänge an Ihrer Hochschule gewinnen?
Ich habe es aus meiner Sicht relativ einfach, weil sich die meisten Leute sehr wenig erwarten, wenn sie in eine Mathematik- oder Statistikveranstaltung gehen und sind dann oft sehr überrascht, dass man doch unglaublich spannende Themen machen kann, wie zum Beispiel diese statistischen Untersuchungen im Fußballbereich, die kann man auch noch übertragen auf ganz viele andere Themengebiete. Man kann auch beispielsweise im Musikbereich Charts analysieren, das ist auch ein statistisches Problem. Oder man kann auch in der Mathematik Dinge berechnen, die einfach auch für mich als Konsumenten und die meisten Oberstufenschüler sind auch Konsumenten sehr hilfreich sind.
StudiDW ist ja eine Sendung, die sich speziell an junge Leute im Ausland richtet. Nun heißt Ihre Hochschule International School of Management. Können sich denn bei Ihnen junge Leute aus dem Ausland auch bewerben?
Selbstverständlich. Wir pflegen einen regen Austausch mit sehr vielen Partneruniversitäten. Von daher sind wir natürlich offen für alle Studenten aus allen Himmelsrichtungen.
Aus allen Himmelsrichtungen nach Frankfurt am Main. Bernd Gizek war das von der International School of Management. Und zwar über Würfel, Wahrscheinlichkeiten und die Weltmeisterschaft der Frauen. Deutschland vollzieht derzeit eine spektakuläre politische Energiewende. Weg von der Atomkraft hin zu mehr erneuerbaren Energien. Für Studierende bedeutet das auch, dass es in Zukunft vermutlich mehr Jobs im Umweltbereich gibt. An den deutschen Unis gibt es schon jetzt fast 200 Studiengänge mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien, nachhaltiges Management oder Bauen. Zusätzlich zu diesen Studiengängen bieten viele Hochschulen jetzt im Sommer auch internationale Summer Schools zu Umweltthemen an. In Berlin zum Beispiel haben sich rund 30 Nachwuchswissenschaftler aus dem Energiebereich getroffen, um 2 Wochen lang an neuen Konzepten zu tüfteln. Die Leitfrage: Wie kann man, nicht nur in Deutschland, Energie bis zum Jahr 2030 nachhaltiger und klimafreundlicher machen? Richard Fuchs hat die Berliner Summer School für StudiDW besucht.
Früher wurde auf dem alten Industriegelände mit den roten Backsteinfabrikgebäuden Erdgas gespeichert. Jetzt tüfteln rund 30 Nachwuchswissenschaftler 2 Sommerwochen lang im Schatten eines alten Berliner Speicherturms an Energiekonzepten der Zukunft, sagt Klaus Haschker vom Gastgeber, dem Erdgasunternehmen GASAG.
Die Zukunft einer sicheren Energieversorgung, vor allen Dingen eben auch in Regionen Südamerikas, Afrikas, Asiens, gehen doch stärker in Richtung dezentrale Energieversorgung, Einsatz von erneuerbaren Energien. Und ich glaube, hier spielt Deutschland eine ganz wichtige Rolle.
Welche Rolle genau, das will die bunt zusammengewürfelte Truppe von Ingenieuren, Mathematikern und Ökonomen untersuchen. In 5 Projektgruppen haben die Studenten auf dem Energiecampus der Technischen Universität Berlin neue Ideen entwickelt, wie Energie produziert, gespeichert und transportiert werden soll. Denkblockaden oder Tabus gibt es keine. Nur eins ist Professor Frank Behrendt, der das Programm organisiert hat, wichtig: der Blick fürs Ganze.
Deutschland ist für ungefähr 3% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich oder Treibhausgasemissionen verantwortlich, sodass wir das Weltklima alleine natürlich nicht retten können. Was ich aber erwarten würde, ist, dass deutsche Unternehmen in Wechselwirkung mit der Wissenschaft und natürlich entsprechend finanziell auch ausgestattet, dass solche Unternehmen in der Lage sein werden, Produkte zu entwickeln, die im weltweiten Wettbewerb dann im Nachgang zu erheblichen Vorteilen führen werden, weil wir dann eben First Mover, erste Entwickler sind.
Die zukünftigen Entwickler und Energiemanager sitzen in Berlin im Sommer jetzt aber erst einmal im Hörsaal, lauschen Fachvorträgen über Kraftwerkstechnik, intelligente Stromnetze und grüne Unternehmensgründung. Mit dabei ist auch der Politikstudent Matthias Kimmel, der sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat.
Es ist auf jeden Fall notwendig, so einen Nord-Süd-Transfer zu gestalten. Das heißt, dass der Norden dem Süden hilft, diese Umstellung möglich zu machen. Gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig, einen Süd-Süd-Transfer zu machen, das heißt, von anderen Entwicklungsländern zu lernen.
Dass der Know-how-Transfer im Energie- und Klimaschutzbereich auch in der Praxis und nicht nur im Hörsaal funktioniert, das haben 5 internationale Studierende auf dem Berliner Energiecampus bereits im letzten Jahr vorgemacht. Bei einer Summer School trafen 4 Studenten aus Europa und Amerika auf einen Studenten aus Ghana. Dabei entstand die Idee für DECO, ein Klima- und Umweltschutzprojekt in Ghana, das inzwischen mit dem UN-Nachhaltigkeitspreis SEED ausgezeichnet wurde. Mitbegründer Yakubu Inusua aus Ghana sagt, warum.
DECO ist ein soziales Unternehmen. Wir arbeiten mit den Kleinbauern vor Ort zusammen, denn uns wurde klar, dass gerade im Savannengebiet Nordghanas mit dem ausgelaugten Ackerboden etwas geschehen muss. Deswegen hatte DECO die Idee, dem Boden das organische Material durch Kompost wieder zurückzugeben, sodass Landwirtschaft im Norden Ghanas wieder möglich wird.
Professionelle Kleinbetriebe wurden konzipiert, basierend auf passgenauen technischen Erfahrungen aus der europäischen Abfallverwertungsindustrie. Und die lokale Bevölkerung wurde eingebunden, als Konsument, Produzent und Mitarbeiter der Biodüngerproduktion. Noch sind die Studenten der diesjährigen Energie-Summer School nicht so weit, fertige Lösungen wie im Falle DECO zu präsentieren. Doch bei der Abschlusspräsentation ihrer 5 Projektgruppen wurde deutlich, ohne internationale Zusammenarbeit und die Einbeziehung der Gesellschaft wird der Umbau des Energiesystems nicht funktionieren.
Die politischen Umwälzungen im arabischen Raum sind seit Monaten ein großes Thema in Politik und Medien. Aber nicht nur Politiker und Journalisten beschäftigen sich damit. Auch an den Universitäten wird darüber debattiert. An der Freien Universität Berlin haben sich jetzt Studenten des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaften mit den Ereignissen in Nordafrika und dem Nahen Osten befasst. An einem Studientag haben sie ihre Ergebnisse vorgestellt.
Wochenlang haben sich die rund 60 Studenten mit den Revolutionen in Tunesien und Ägypten und mit den Protestbewegungen in der arabischen Welt befasst. In 8 Arbeitsgruppen haben sie die Lage in Nordafrika, in Syrien, dem Irak, Jemen und Bahrain untersucht, haben die Akteure kennengelernt und die Berichterstattung analysiert. An diesem Tag nun präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Arbeit. Antonia hat sich für Libyen entschieden. Zusammen mit ihren Kommilitoninnen Julana, Alexa und Franziska hat sie im großen Hörsaal des Otto-Suhr-Instituts Plakate aufgehängt. Mit Fotos aus dem Konfliktgebiet, mit Zeitungsausschnitten und Landkarten.
Ich denke, wir hatten verschiedene Motivationen für den Libyen-Konflikt, aber es war insgesamt ein sehr präsenter Konflikt, der auch medial sehr stark verarbeitet wurde. Und daraus hat sich eben auch so ein bisschen die Struktur ergeben, dass wir einerseits gesagt haben, wir wollen uns angucken, was ist das eigentlich für ein System gewesen. Und dann, wie wurde eben über diesen Konflikt in den Medien berichtet?
Dabei seien sie auf zahlreiche Stereotypen und Klischees gestoßen, sagt Julana. Trotzdem möchte sie keine pauschale Kritik an den Medien üben.
Ich glaube nicht, dass man von einem homogenen Bild sprechen kann, das in der einen Art und Weise berichtet wird, aber gewisse Tendenzen vielleicht da sind. Also natürlich ein sehr grundlegend positiveres Bild gegenüber den Rebellen. Also natürlich haben Medien sind dann ein Akteur im Krieg und beziehen da auch eine Kriegsseite, ohne dass man das jetzt als pauschal kritisieren muss. Aber die Tendenzen sind einfach da und die kann man dann sich genauer anschauen.
Im Gang zwischen den Hörsälen und Seminarräumen hat sich die Arbeitsgruppe internationale Akteure niedergelassen. Sie hat die Politik von NATO, UNO und Europäischer Union unter die Lupe genommen. Die Uneinigkeit der EU-Mitgliedstaaten habe ihn enttäuscht, sagt Michael, vor allem in der Flüchtlingsfrage.
Die Haltung der EU finde ich auch sehr fragwürdig, dass einfach die Flüchtlingspolitik versucht wird, auf ein Land, vielleicht in dem Fall dann Italien, abzuwälzen. Und wenn man sich dann die Reaktion anguckt, meinetwegen in Dänemark, dass dann der Schengen-Raum wieder in Frage gestellt wird, dann finde ich das schon sehr enttäuschend, dass innerhalb so kurzer Zeit so wichtige Werte, die lange aufgebaut wurden in der EU, einfach so über Bord geworfen werden. Oder so scheint es ja zumindest.
Am späten Nachmittag geht der Studientag über den Nahen Osten zu Ende. Die Studenten kommen aus den Arbeitsgruppen zurück und treffen sich zu einer Schlussbesprechung im Hörsaal. Ihre Professorin Celia Haders ist zufrieden.
Ich glaube, durch diese gemeinsame Erfahrung ist auch was Neues entstanden. Und das war mir auch wichtig, weil das ja auch die Erfahrung vom Tahrir-Platz ist. Also durch das gemeinsame Erleben eines Umbruchs von Protest, von Mobilisierung, passiert eben auf der individuellen Ebene auch immer etwas. Das sind ganz wichtige Erfahrungen, die einen auch motivieren, weiterzumachen, vielleicht anders zu studieren, sich vielleicht auch politisch zu engagieren. der Region verbunden zu bleiben.
Cilia Haders selbst ist Expertin für Ägypten. Im nächsten Semester, so sagt sie, wird sie mit Sicherheit ein Seminar anbieten, das sich mit den Umwälzungen in der arabischen Welt befassen wird.
Bettina Marx mit Eindrücken von einem Studientag an der Freien Uni Berlin. Dort haben sich die Studierenden mit den Umwälzungen im arabischen Raum beschäftigt. Und StudiDW beschäftigt sich beim nächsten Mal damit, wie man eine größere Vielfalt an Deutschlands Hochschulen bekommt. Das Stichwort heißt Diversity. Dann mit Elisabeth Jahn am Mikrofon. Mein Name ist Svenja Üing.